Dankeschön. Genau, ich habe einen Gruß von Tatjana Häuser, die Leiterin unserer Jugend. Und sie hat, ich glaube, gestern Abend das geschrieben. Ich habe das heute Morgen gelesen. Und ich gebe euch das mal direkt so weiter. Und dann würde ich auch gerne noch beten für die Jugend, die ja jetzt dieses Wochenende auf der Wewelsburg ist. Und das ist ja mit dem Grund, warum die Reihen hier so gelichtet sind. Aber ich finde, es ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Also wir haben eine starke Jugendarbeit in der Gemeinde. Also es ist nicht das Wichtigste einer Gemeinde, aber eine Gemeinde, die gar keine Jugendarbeit mehr hat, die hat ein Problem. Das ist auch klar. Also Tatjana schreibt, guten Morgen. Also guten Morgen, dann hat sie es doch heute Morgen abgeschickt. Naja, gut. Guten Morgen, ich melde mich, weil ich euch als Gemeinde bitten wollte, noch einmal für uns auf der Wewelsburg zu beten. Wir sind gut angekommen, die Hälfte der Veranstaltung liegt hinter uns und die Jugendlichen haben tiefgehende Predigten über ein geheiligtes Leben mit Gott gehört. Einige unserer Jugendlichen, die vorher nicht entschieden waren, haben ihr Leben Jesus gegeben. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Halleluja, bitte betet besonders für sie. Heute Abend, also dann ja vielleicht doch wirklich heute Abend, wird es unter anderem um Verletzungen gehen. Sehr viele Jugendliche hier sind emotional beladen und haben viele Fragen. Bitte betet um Heilung und Befreiung für sie und für Weisheit und die Führung des Heiligen Geistes für uns als Kleingruppenleiter und Seelsorger. Danke. Es ist großartig zu wissen, dass wir so verbunden sind. Euch auch Gottes Segen für euren Gottesdienst wünscht euch Tatjana. Gut, dann bete ich auch jetzt noch direkt. Herr Jesus, wir sind wirklich reich beschenkt, dass wir so viele Jugendliche in unserer Gemeinde haben und auch so viele Mitarbeiter in dem Bereich, die sich da einsetzen, seelsorgerlich Kleingruppen leiten, Andachten halten, kreative Dinge tun. Wir danken dir auch besonders für Tatjana, für ihr Leitungsteam, für Muriel und für viele andere, die sich da so intensiv reinhängen, weil du sie motiviert hast. Wir danken dir dafür und wir bitten dich um deinen Segen, um deine Gegenwart, ganz besonders dort auf der Wewelsburg. Wir danken dir, was du schon getan hast an den Herzen und wir beten, dass du noch mehr tust. Das ist großartig. Wir lieben dich, Jesus, und wir freuen uns, dass du so intensiv bei unseren Jugendlichen bist. Segne bitte die ganze Freizeit dort, natürlich auch die Jugendlichen von den anderen Gemeinden. Behüte du auch diese Veranstaltung, Herr, sei mit deinen schützenden Händen auch um sie herum. Wir danken dir, dass wir so gute Nachrichten gehört haben. Amen. Dann kommen wir zum Wort Gottes. So, ich hatte vor einigen Wochen, als ich betete, was ich denn nun predigen soll, nachdem die eine Reihe ja zu Ende war, und ich habe so empfunden, dass wir Hoffnung brauchen. Ich weiß auch nicht, war so ein Gedanke. Vielleicht sagst du, nee, Hoffnung brauche ich gerade gar nicht. Alles super, alles bestens. Aber ich habe doch empfunden, dass wir Hoffnung brauchen. Und als ich dann so weiter darüber nachdachte, okay, wenn wir Hoffnung brauchen, was soll man dann predigen? Da kann man ganz viel predigen. Hoffnung ist ein zentrales Thema der Bibel, zieht sich so komplett durch, fast von Anfang bis Ende, kann man sagen. Und da habe ich gedacht, okay, und wo bündelt sich Hoffnung? Also wo ist Hoffnung mal so ganz stark ausgedrückt in der Bibel? Und dann bin ich bei der Auferstehung gelandet, denn das ist natürlich das Hoffnungsthema der Bibel. Und auch wenn wir jetzt nicht gerade Ostern haben, sind wir natürlich frei, auch darüber zu predigen und das nicht nur Ostersonntag. Das wäre auch ein bisschen dünn, wenn wir nur an Ostersonntag über die Auferstehung nachdenken würden. Ich habe den Herrn gesehen und ich möchte uns auch nochmal den Text wieder lesen, den wir letzte Woche schon hatten. Das hat nichts damit zu tun, dass mir nichts Besseres eingefallen ist. Aber ich weiß ja auch, dass die Wiederholung, sagt man, ist die Mutter allen Lernens. Ja, also wir brauchen das ja auch, dass Dinge sich wiederholen, damit sie auch vielleicht noch ein bisschen tiefer gehen. Deswegen nochmal derselbe Text und dann natürlich auch frische Gedanken von dem Text her. Johannes 20, ab Vers 11, Maria, das ist die Maria von Magdala, also von diesem Ort Magdala. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen, sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau, fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Vers 14, auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn. Er kannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau, fragte er sie. Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Maria, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief, Rabuni, das bedeutet Meister. Maria gebrauchte den hebräischen Ausdruck. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündigte sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte. Das hat sich wirklich so abgespielt. Das ist so geschehen. Maria von Magdala, eine Frau, die Jesus folgte, die zu der Jüngerschar gehörte, zu den Nachfolgern Jesu. Das waren ja eine ganze Reihe, das waren ja nicht nur die 12, wenngleich sie am prominentesten sind und wir am meisten von ihnen wissen. Aber da waren ja noch mehr, die Jesus folgten, die beeindruckt gewesen waren von Jesus, von seiner Persönlichkeit, von seinen Worten, von seinen Wundern. Auch Maria selber hatte ein Wunder der Befreiung erlebt in ihrem Leben und das hat sie natürlich beeindruckt, beeinflusst, ihr Leben komplett verändert und deswegen war sie auch so traurig. Sie kannte noch nicht das Ende der Geschichte, was wir kennen. Sie war traurig, weil jetzt irgendwie alles aus war. Jesus war gekreuzigt worden, er war gestorben. Man hat ihn in ein Grab gelegt und sie wollte in ihrer Trauer jetzt dorthin gehen. Da sind Menschen ja auch sehr unterschiedlich, auch wir heute sind unterschiedlich. Menschen trauern auf verschiedene Arten und Weisen. Manche gehen gerne zu einem Grab, um dort zu trauern. Anderen ist das nicht so wichtig, an diesem Ort zu sein. Sie trauern auf ihre Art. Maria gehörte zu den Menschen, die so überwältigt war von Trauer, dass sie sagt, ich weiß nicht, ob sie es überhaupt gesagt hat, sie ging dahin. Sie wollte dahin, sie wollte irgendwie jetzt da trauern. Sie weinte und nun war sie natürlich völlig überrascht, dass der Leichnam nicht da war. Und sie hat in dem Moment nicht an Auferstehung gedacht oder gar geglaubt. Sie hat geglaubt, der Leichnam ist gestohlen worden. Und Jesus, der Auferstandene, von den Toten Auferstandene, er sagt zu ihr, halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Nun, das ist eine ganz spannende und für sich schon mal noch ein Thema, auf das ich aber jetzt nicht weiter eingehen will. Ich möchte heute betonen, Jesus stand von den Toten auf und wir werden es auch tun. So, das ist jetzt mal von der Dogmatik her vielleicht keine Aussage, die uns irgendwie aus dem Stuhl jetzt erhebt, dass wir aufspringen und jubeln. Ich sehe, ihr sitzt alle da, klar, wir hören gerade eine Predigt. Aber wenn man mal da ganz in Ruhe drüber nachdenkt und das mal auf sich wirken lässt, dann ist das eigentlich der Hammer. Das ist unglaublich. Das ist ja glaubhaft. Wir glauben es. Es ist ein ganz wesentlicher Bestandteil unseres Glaubens. Ganz zentral. Wir haben es gerade in dem Lied gesungen, was ja auf dem apostolischen Glaubensbekenntnis beruht. Wir werden auferstehen. Wir werden auferstehen. Ich meine, dass wir diese Botschaft, diesen Inhalt, diesen Glauben immer wieder hören müssen und dass er tief in uns lebt. Warum sage ich das? Weil unsere Gesellschaft uns das überhaupt nicht sagt. Unser Umfeld sagt uns das nicht. Wir können nicht den Fernseher anmachen und sagen, okay, klasse, ich habe es gerade mal wieder gehört. Ich werde von den Toten auferstehen. Klar, ist doch ganz klar. Nein, so ist das nicht. Unser Umfeld, in dem wir leben, unsere Kultur, unsere Gesellschaft ist total geprägt vom Diesseits. Ist total geprägt von dem, wie geht's dir heute, wie lebst du heute, was ist dein nächstes Glück. Die Sehnsüchte, die angetriggert werden, da wo wir hingeleitet werden, ist fast alles diesseits. Wie geht's dir heute? Wie kann es dir heute besser gehen? Was musst du kaufen, um glücklicher zu sein? Was füllt irgendeinen Mangel aus? Das ist alles, das sind die Botschaften, die Nachrichten, auch wenn das ja keine Predigten sind, aber das bekommen wir andauernd. Aber die Frage, was ist eigentlich mit dem Jenseits? Was ist eigentlich, wenn ich sterbe? Das kann ja heute sein oder das kann in 10 Jahren sein oder in 80 Jahren, das weiß alleine Gott. Fakt ist, jeder von uns wird sterben und eigentlich ist es doch eine ganz, ganz entscheidende Frage. Und dann? Und diese Frage, auch wenn es vielleicht noch 80 Jahre dauert, ist trotzdem eine Frage, die nicht theoretisch ist, sondern die Antwort auf diese Frage beeinflusst unser Leben heute. Beeinflusst uns heute. Ich weiß nicht, welches Ziel du heute noch hast. Ist es vielleicht das Kaffee trinken heute Nachmittag mit schönen Kuchen dabei? Ist es irgendein Besuch, der heute noch kommt zu dir? Ist es vielleicht ein gutes Buch, was du heute Nachmittag lesen willst oder heute Abend? So, was ist so das Ziel? Was ist das, auf das du dich ja auch hoffentlich freuen kannst, was heute noch kommt oder vielleicht morgen? Warum sage ich das? Weil das beeinflusst dich auch jetzt schon. Du hast vielleicht Vorfreude. Oder hast du vielleicht eine Sorge, weil du morgen eine Prüfung hast? So, das, was kommt, beeinflusst uns auch schon heute. So, wenn wir wissen, wir werden von den Toten auferstehen, dann beeinflusst uns das auch schon heute. Wenn wir denken würden, was wir als Gläubige ja nicht tun, wenn ich tot bin, bin ich tot. Also dann bin ich ausgelöscht. Dann bin ich einfach nicht mehr da. Dann denke ich nichts mehr, fühle ich nichts mehr. Das ist übrigens relativ populär. Also das sagen doch eine ganze Reihe unserer Zeitgenossen, dass das so sei. Übrigens, wenn man so denkt, dann ist es auch nur konsequent zu sagen, ja, wenn ich dann gar nicht mehr existiere, dann lasst uns essen und trinken und fröhlich sein und alles rausquetschen aus dem Diesseits, was irgendwie geht. Vergnügen ohne Ende. Wie komme ich denn auf so einen Gedanken? Naja, den habe ich von Paulus. Wer im 1. Korinther 15 mal liest, ganz tolles, ganz großes, langes, ganz wichtiges Kapitel über die Auferstehung, da sagt er genau das. Er sagt, naja, wenn es keine Auferstehung gibt, ja dann lasst uns essen und trinken und fröhlich sein. Und das ist so ein bisschen mal platt gesagt, das Zeitgefühl unserer Zeitgenossen. Das ist die Kultur, in der wir leben. Das ist das Denken, das ist die Werbung, das ist das, ja, wie viele Menschen leben. Bisschen provozierende Frage mal, wie leben denn wir? Also wir als Christen, wie leben denn wir? Leben wir mit dem Gedanken, wir werden auferstehen? Ja, und dann? Ja, und dann werden wir natürlich mit Gott verbunden sein. Ja, und dann? Ja, und dann gibt es noch eine Beurteilung unseres Lebens. Ja, und dann wird es so sein, dass wir eigentlich hoffnungslos verloren sind, aber aufgrund des Blutes Jesu, des Sterbens Jesu am Kreuz, der unser Richter und Anwalt ist, wie wir eben gesungen haben, haben wir Freispruch, sind wir verbunden mit Gott und werden dann auch mit Gott verbunden sein und werden dann noch Lohn bekommen für gute Dinge, also nicht um gerettet zu werden, aber es gibt eine Belohnung für gute Taten. Doch, das gibt's auch. Darf man nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, es gibt auch das noch dann. So, wenn das Ziel meines Lebens ist, dann macht uns das doch unglaublich frei von dem, dass wir denken, wir müssten in diesem Leben noch alles auskosten, noch alles irgendwie haben, noch alles gewinnen und noch das Glück und noch das haben und wir müssen unbedingt noch nach Disneyland oder, naja, jetzt schmunzeln die meisten, die wollen gar nicht nach Disneyland, das ist viel zu laut und anstrengend und das wollen halt junge Menschen. Aber was willst denn du? Versteht mich richtig und ich denke, so habt ihr mich schon kennengelernt. Es geht gar nicht darum, das Diesseits zu vermiesen und die Freuden des Diesseits nicht auch wirklich zu genießen. Darum geht es gar nicht, weil auch die Freuden des Diesseits schenkt Gott. Und es ist auch gut, die zu genießen, die Gott schenkt und nicht die anderen. Aber wenn ich weiß, ich werde von den Toten auferstehen, das ist das Ziel meines Lebens. Mein diesseitiges Leben hat das Ziel, ich werde von den Toten auferstehen. Und dann werde ich mit Jesus verbunden sein. Dann ist es eine ganz große Hilfe, dass wir ein gutes, fruchtbares, gesegnetes, Gott wohlgefälliges Leben führen. Das hilft. Ganz klar. Wenn das Ziel ist, dann hilft das doch. Ja. Wenn ich in mein Navi eingebe Hamburg und wenn ich da eine Reise vorhabe dahin und so, dann bin ich schon im Hier und Jetzt unterwegs mit den Gedanken, was muss ich mitnehmen und so weiter. Das hilft, im Hier und Jetzt schon Dinge in die richtige Reihenfolge zu bringen. Was ist denn die Priorität? Was ist denn das Wichtigste, Zweitwichtigste, Drittwichtigste? Wenn die Auferstehung von den Toten das ist, wo wir alle drauf zulaufen, dann ist es doch ziemlich gut, in der Hinsicht auch unterwegs zu sein. Beziehung mit Jesus. Darauf läuft alles zu. Wir werden auferstehen. Was sind die Ziele? Was sind die Fragen? Und ich meine, das werden wir jetzt hier so nicht öffentlich diskutieren, aber manchmal stellt man sich vielleicht die Frage, wenn man so in der Gemeinde mitarbeitet und wenn das mal ein bisschen zäh ist und mal ein bisschen anstrengend ist und so, ach, warum mache ich das eigentlich? Es gibt ja auch Nachbarn von mir, die machen das nicht. Warum sollte ich denn der Gemeinde Geld spenden oder gar den Zehnten geben, was ja einige von uns tun? Warum soll ich das denn machen? Guck mal, mein Nachbar, ja, der macht schon wieder einen Kurzurlaub. Cool, bei diesem Wetter, der fliegt mal eben noch da nach Mallorca und lässt sich's gut gehen. Ja, warum kann ich das nicht? Ja, ich spende ja auch an die Gemeinde. Ja, und wenn ich das einfach mal sein lassen würde? Versteht mich richtig, es geht hier nicht gerade darum, irgendwelche Gelder jetzt aus euch herauszupressen. Es geht nur darum, dass unser Leben ausgerichtet ist auf das Ziel. Wir werden auferstehen. Wir werden auferstehen. Und dann sage ich doch, wunderbar, ich liebe Jesus. Und weil ich Jesus liebe, liebe ich seine Gemeinde. Und weil ich seine Gemeinde liebe, arbeite ich mit und bete dafür und spende, weil das doch alles dahin läuft. Jesus, seine Gemeinde, wir werden auferstehen. Ich weiß nicht, was ist für dich eigentlich Sünde? Ich habe mal darüber nachgedacht, eigentlich müsste man mal aufschreiben, was ist Sünde. Und jetzt meine ich nicht, Ehebruch ist Sünde, sondern das ist nur eine Art von Sünden. Also das Brechen der 10 Gebote zum Beispiel, das sind Sünden. Aber die Bibel hat noch mehr Definitionen, was Sünde ist. Ein Begriff von Sünde ist auch, dass man das Ziel des Lebens verpasst. Das ist auch Sünde. Das ist so wie so ein Oberbegriff Sünde. Gibt es einen Begriff, der leitet sich aus dem Bogenschießen ab in der Bibel, aus dem Bogenschießen. Ja, das ist so, du hast deinen Bogen, du hast deinen Pfeil und du schießt den Pfeil ab und natürlich das Ziel ist, bei der Zielscheibe genau in die Mitte zu treffen oder zumindest die Zielscheibe zu treffen. Da freut man sich ja schon, dass es nicht vorbeifliegt. So ist das im Sport. Und das benutzt die Bibel auch, um Sünde zu erklären. Die Bibel sagt, wenn du deinen Bogen und deinen Pfeil überhaupt nicht ausrichtest auf die richtigen Dinge und du schießt deine Pfeile einfach überall so in die Gegend. Und was ist das? Das ist so ein Lebensstil nach Gefühl. Gefühl und Wellenschlag. Auch da habe ich jetzt gerade mal Lust zu, da habe ich jetzt gerade mal keine Lust zu. Auch da sich anmelden, weiß ich noch nicht. Es ist übrigens so ein Trend, der ist überall wahrzunehmen, wenn man mit Kollegen spricht, und aber auch nicht nur im Rahmen der Gemeinde. Menschen wollen sich nicht festlegen. Sich anmelden verbindlich, das ist ziemlich aus der Mode gekommen, ist aber eigentlich schade. Weil da haben wir wieder dieses, dass man gar nicht für Ziele lebt, für wichtige Ziele, sondern so, wie fühle ich mich denn? Ja, wie fühle ich mich denn? Ja, da habe ich jetzt mal Bock drauf, da habe ich mal Lust zu. Oh nee, da habe ich jetzt keine Lust. Ach, da sage ich wieder ab. Ich rede ja nicht davon, dass es das auch mal gibt, aber ich rede davon, dass es wichtig ist, irgendwie zielgerichtet zu leben. Und das hat damit zu tun mit Prioritäten, mit Dingen, wo man sich auch mal festlegt, wo man sagt, das mache ich jetzt so und jetzt fühle ich mich nicht so, na, dann mache ich es halt trotzdem. So diese Fähigkeit geht mehr und mehr verloren, empfinde ich so. Und die Bibel sagt, Sünde ist auch das Ziel zu verfehlen, das Ziel des Lebens zu verfehlen. Wir werden alle von den Toten auferstehen. Das ist übrigens Gesetz, da kann sich keiner aussuchen. Das wird so sein. Jeder Tote wird auferstehen. Schlimm ist das natürlich besonders für die Menschen, die gar keine Beziehung mit Jesus haben. Die werden aber auch von den Toten auferstehen. Dieser Traum, dieser ich sag mal, Wahn oder diese Wunschvorstellung, naja, ich kann ja jetzt im Leben machen, was ich will, und dann bin ich ja später einfach nicht mehr da, ist nicht im Angebot. Gibt's gar nicht. Ist eine Vorstellung des menschlichen Geistes, die aber gar nicht da ist. Ist gar nicht da. Ist keine Wahl. Menschen können das denken und darauf zuleben, aber sie werden dann ein böses Erwachen erleben. Jeder wird von den Toten auferstehen. Und sehr entscheidend ist dann, wie ist die Beziehung zu Jesus? Und deswegen, ich sag mal, ich freue mich da schon drauf. Ich freue mich nicht auf Sterben. Ich bin auch noch gerne hier, aber ich weiß, irgendwann kommt der Punkt. Und ich sag mal, na gut, Schmerzen und so, das will ich alles nicht haben. Das weiß man ja nicht, wie das wird. Und Abschied von den Angehörigen, das wird auch ganz schwer. Natürlich, da wird es Tränen geben. Aber dieser Punkt, wenn dann hier Ende ist, also darauf freue ich mich schon. Denn ich freue mich auf Jesus, den ich ja jetzt schon kenne. Aber dann werde ich ja Jesus so, das wird ja unmittelbarer sein. So, da freue ich mich wirklich drauf. Das wird so gewaltig, diesen Jesus dann so zu erleben. Ich werde von den Toten auferstehen. Und Gott möge mir Gnade geben, in der Beziehung mit Jesus zu bleiben. Da habe ich jetzt keine Angst, dass ich das verliere, aber doch eine gewisse Ehrfurcht davor. Gott gebe mir Gnade, dass ich in dieser Beziehung bleibe. Und dann wird das ein unglaublicher Moment werden. Der wird alles in Schatten stellen. Also jede Freude, jede Euphorie, die ich schon erlebt habe bisher in diesem Leben und die ich noch erleben werde, wird kleiner sein, weil es Jesus ist. Jesus. Wir werden von den Toten auferstehen. Und wenn das so ist, dann sage ich, ich liebe Jesus und ich liebe das, was er liebt. Und was liebt er? Naja, was liebt Jesus? Jesus liebt die Gemeinde. Wie Jesus liebt die Gemeinde? Weiß der denn nicht, was da alles verbogen ist und schwierig und was da für Menschen sind? Was es da auch für Sünden gibt und weiß der das denn nicht? Das weiß der. Besser als wir alle. Aber er hat sich festgelegt. Bei ihm ist es ja Gott sei Dank auch nicht so, dass er sagt, wie fühle ich mich denn gerade? Habe ich meine Gemeinde lieb oder nicht? Jesus liebt seine Gemeinde, da hat er sich total festgelegt. Und das ist auch schon eines so der Wunder, wenn man mal Kirchengeschichte studiert, was für Zustände hat die Kirche alles schon erlebt. Aber Jesus, niemals hat er gesagt, jetzt reicht's, Schluss aus, Kirche, mag ich nicht mehr. Jesus liebt seine Gemeinde, ist durch die Jahrtausende mitgegangen und er liebt sie bis heute. Jesus sagt zu Maria von Magdala, geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Der Auferstandene fügt uns in die Familie Gottes ein. So, das ist so, das kannst du nicht aufteilen. Du kannst nicht sagen, ich will mit Jesus leben, aber mit Gemeinde will ich nichts zu tun haben. Das ist eine Unmöglichkeit. Beziehung mit Jesus, wenn du eine wirkliche, echte Beziehung zu Jesus hast, wird diese Beziehung mit Jesus dich in die Gemeinde hinein saugen, sag ich mal. Und nicht nur in die weltweite und ich sag mal Internetgemeinde und was alles so für, auch echte Dinge gibt, die ja auch okay sind. Das ist ja nicht schlecht. Aber du brauchst eine konkrete Ortsgemeinde. Du brauchst eine Gemeinde, wo Menschen sind, die dich kennen und die du kennst. Du brauchst Menschen, die dich mal in den Arm nehmen können und das tut das Internet nicht und Facebook nicht und so weiter. Das funktioniert da einfach nicht. Du brauchst konkrete Menschen, mit denen du zusammen Jesus nachfolgst. Das ist so. Und alles andere ist gefährlich und wird einen Mangel im Leben erzeugen und da sein lassen, der nicht anders zu füllen ist als mit konkreten Menschen, die du kennst, Jesus lieben, mit denen du zusammen Jesus folgst. Aber das ist doch anstrengend. Ja, das ist manchmal ganz schön anstrengend. Weil die sind so schwierig und manchmal so böse und die reden hinterm Rücken und die haben so viele Fehler und ich habe auch Fehler. Und manchmal müssen Menschen mich ertragen, meine Schwächen, meine Fehler. Ja, ich sage das ganz offen hier. Ich habe Schwächen, ich habe Fehler. Menschen müssen mich ertragen. Meine Frau muss mich ertragen. Meine Kinder müssen mich ertragen. Was ist denn mit unserem Pastor los? Hat er jetzt gerade... Nein, ich meine das ganz allgemein, das ist so. Wir sind Menschen mit Fehlern, mit Schwächen. mit Dingen, die wir noch nicht schaffen, obwohl wir es gerne würden. Ja, so sind wir alle. So sind wir alle mit Schwächen. Menschlich. Ja, aber sind wir nicht auch geistlich? Ja, wir sind auch geistlich. Aber wir sind alle noch nicht wie Jesus. Da fehlt noch einiges. Und deswegen sind wir auch unterwegs. Deswegen hören wir Predigten, deswegen kommen wir zur Gemeinde, deswegen lesen wir Bibel. Unter anderem deswegen, weil wir sagen, ich muss ja noch lernen, ich brauche ja noch Entwicklung. Ich bin ja noch nicht so liebevoll, wie es gut wäre. Zu den konkreten Menschen, mit denen ich unterwegs bin. Deswegen ist Gemeinde eigentlich so ein Liebe-Lernfeld, Liebe-Entwicklungsfeld. Weil das so ist, gibt es halt manche, die aussteigen, weil sie sagen, boah, das packe ich nicht oder das will ich nicht. Entweder weil sie sich selber zu minderwertig fühlen, dass sie denken, da gehöre ich gar nicht hin, ich bin viel zu schlecht. Oder weil sie denken, da sind so viele Menschen, die mich nur ärgern, da gehe ich nicht mehr hin, das ist ja nur Stress. Und so verpassen Menschen das, was Gott sich gedacht hat mit Gemeinde, ein Liebe-Lernfeld. Die Sache ist ja, wir Menschen, wir sind ja ganz anders als Tiere. Tiere haben Instinkte. Das heißt, da funktioniert vieles, weil es so programmiert ist, von Gott, tief reingelegt. Da funktioniert so, so eine Gruppe von Affen oder von Elefanten, da funktioniert einfach vieles, weil Gott das so gemacht hat. Bei uns Menschen ist das anders. Jemand hat mal gesagt, der Mensch ist eigentlich das Tier mit den wenigsten Instinkten. So, wir sind keine Tiere, wir sind ganz anders als Tiere. Die Debatte will ich jetzt gar nicht aufmachen. Wir sind Ebenbild Gottes und Tempel des Heiligen Geistes und so weiter. Aber was Fakt ist, ist, wir haben weniger Instinkte, weil wir Liebe lernen. Wenn wir es denn lernen. Aber weil wir es lernen, kann man es auch verpassen zu lernen. Es ist nicht automatisch, ist nicht einprogrammiert, ist auch nicht an dem Tag, wo wir Jesus kennenlernen, ist es nicht so, dass wir dann auf einmal ein neues Modul reinkriegen, so das Modul Agape-Liebe, so wupp, boom. Jetzt bin ich so voller Liebe und ich habe alle lieb und ich bin so selbstlos und ich vergebe ganz schnell und mich ärgert keiner und ich werde nie bitter. Und so dieses Modul gibt es leider nicht. Wir werden verwandelt mit der Zeit, wirklich, im Herzen, ganz echt. Wir werden zu Menschen, die liebevoller werden, wenn wir mit Jesus leben. Zur Gemeinde kommen, Bibel lesen, Kleingruppe, alles was hilft. Und wie lernen wir das? Wir lernen es, das ist leider so, meist an den Schwierigkeiten. Daran lernen wir am meisten, an den Schwierigkeiten. Wer also den Schwierigkeiten aus dem Weg geht, lernt weniger. Ich weiß, das ist nicht gerade der Punkt, wo wir alle Halleluja rufen und sagen, wow, aber so ist die Realität. Und die Realität hilft uns ja dann auch, realistisch zu sein und wirklich zu wachsen und Liebe zu lernen. Gemeinde Jesu ist Liebe-Lernprogramm. Und Jesus sagt, wenn du an mich glaubst, ich bin der Auferstandene, geh zu meinen Brüdern und Schwestern. Jesus schämt sich nicht, uns so zu nennen, unglaublich, bei unseren ganzen Schwächen. Er schämt sich überhaupt nicht, er steht komplett dazu. Und er sagt, mein Vater, euer Vater, mein Gott, euer Gott. Wer zum Glauben gekommen ist, wird einer Familie hinzugefügt, der Familie Gottes in einer konkreten Gemeinde. Jetzt kann man ja sagen, okay, als ich als Kind auf diese Welt hier kam, wurde ich in eine Familie geboren und niemand hat mich gefragt, ob ich die Familie gerade möchte. Ist doch so, oder? Ist irgendeiner hier, der sagt, boah, ich habe da mal überlegt, ich wollte gern Deutschland, Krefeld, wollte gern, Vater ist Architekt und so, und das habe ich mir ausgesucht. Nein, war nicht so. Du wirst geboren und keiner fragt dich, ob das die Familie ist, die du möchtest. Du bist drin. Wie ist es denn mit der Familie Gottes? Mit der Gemeinde. Ist ein bisschen anders, ne? Ist ein bisschen anders. Man kann sich eine Gemeinde aussuchen. Das ist so. Es ist auch nicht gleich eine Sünde, das zu tun. Nein, gar nicht. Das kann man sich aussuchen. In gewissem Sinne kann man sich das aussuchen. In gewissen Rahmen. Ich meine, wenn man nun mal in Krefeld lebt oder hier umliegend, wenn hier die Wohnung ist, wenn hier die Arbeit ist, dann ist da auch nur eine gewisse Auswahl. Das ist auch so. Ja, dann kann man vielleicht träumen davon, ich wäre gern bei Bill Heibels in der Gemeinde, aber Chicago, schwierig, wenn man hier lebt, geht nicht. Aber dann gibt es ja noch einen Aspekt. Die Frage ist ja auch, ist es eigentlich richtig, sich eine Gemeinde auszusuchen, so wie eine Urlaubsreise? So, ich blätter mal das Prospekt und sage, die oder die oder die. Möchten wir in die Berge oder möchten wir ans Meer? Möchte ich die Gemeinde oder die Gemeinde? Ich meine, ich sage nicht, dass das verwerflich ist, aber ich möchte auch nicht sagen, dass das irgendwie total der beste Weg ist. Weil ich glaube, dass Gott uns auch in eine Gemeinde pflanzt und auch sagt, hör mal, ich möchte, dass du da bist. Das glaube ich auch. Und ich glaube, oft ist es auch so, einfach in der Gemeinde, in der man ist, da gehört man auch eigentlich hin. Und wenn sich das gerade nicht gut anfühlt, ja, das habe ich ja gerade gesagt, dann ist ja Liebe Lernprogramm und auch andere Lernprogramme, die dann so laufen, wo wir uns entwickeln, wo wir uns weiterentwickeln und wo wir, und das finde ich ja toll, den Eindruck, den Heike gerade weitergegeben hat, wo Gott einfach sagt, übrigens, dass du zum Gottesdienst gehst, das hat übrigens nicht nur damit zu tun, dass du dich wohlfühlst. Vielleicht gehst du ja auch zum Gottesdienst, weil du einem anderen hilfst, weil du ja auch für andere da bist. Das ist doch Liebe, oder? Liebe ist ja genau das, dass wir für andere auch da sind. Dass wir ja zur Gemeinde kommen und dass wir nicht nur überlegen, ja, das war jetzt ganz gut, das war nicht so gut, das hätte ich gern anders und das muss anders sein und so. Was ist denn, wenn man in die Gemeinde geht und sagt, ich gehe in die Gemeinde und ich möchte ein Segen für andere sein? Ist ja auch eine Möglichkeit. Ich möchte ein Segen für andere sein. Das ist eine ganz andere Grundausrichtung. Dann ist man zum Beispiel gar nicht so sehr dabei und überlegt sich, ach Mensch, der olle Teppichboden, wann haben wir endlich einen neuen oder dieses oder jenes. Dann denken wir ja ganz anders. Dann sehen wir übrigens auch anderes. Dann nehmen wir anderes wahr. Dann nehmen wir vielleicht den Bruder wahr, der gerade traurig ist oder die Schwester, die ein gutes Wort braucht. Dann ist das ganz anders. Wir sind reingestellt in die Gemeinde. Wir können das nur sehr begrenzt aussuchen, ein bisschen mehr als bei dem biologischen, aber eigentlich ist es auch, wo man sagt, das ist mein Platz. Hier gehöre ich hin. Hier will ich sein. Hier will ich Christus leben. Hier will ich, dass Liebe da ist. Und ich tue meinen Beitrag. Es ist übrigens keine Predigt jetzt des Schimpfens. Ich weiß nicht, ich hoffe, ihr empfindet das auch nicht so. Es ist nicht so, dass ich denke, wir sind da total schlecht, deswegen muss ich das endlich mal predigen. Nein, aber ich möchte vom Text her kommen doch nochmal unterstreichen, wie es ist, um manche Dinge vielleicht auch ein bisschen gerade zu rücken oder nochmal neu zu betonen, wo wir eben auch manchmal ganz andere Gedanken kriegen, von irgendwoher. Aber so ist es doch gut zu sagen, das ist meine Gemeinde und hier bin ich reingestellt und das sind die Leute und mit denen bin ich in einer kleinen Gruppe. Und die sind ganz toll, mit denen, ach, würde ich am liebsten noch Urlaub machen. Ja, aber der eine, nee, mit dem würde ich nicht in Urlaub fahren, das ist okay. Aber jemand hat mal gesagt, gerade mit an diesen Menschen lernst du am meisten. Da wächst man am meisten. Da lernt man am meisten Liebe. Ich möchte noch einen dritten Punkt nennen, vom Text her. Denn Jesus sagt ja zu ihr, verkündige es ihnen, erzähl ihnen, was ich dir gesagt habe. Wer Jesus gesehen hat, darf es nicht für sich behalten. Das ist die Botschaft hier. Maria von Magdala hat Jesus gesehen, auf eine Art und Weise, wie wir sie nie gesehen haben. Deswegen habe ich zu meinen Anführungszeichen gepackt. Aber wir, die wir gläubig sind, wir haben Jesus gesehen. Auf die eine oder andere Art hast du Jesus gesehen. Das ist ja unsere Definition von Glauben. Du hast eine lebendige Beziehung mit Jesus. Du hast Jesus gesehen. Wie auch immer das war, sehr unterschiedlich. Ein Bibelwort hat dein Herz erwärmt oder was war das? Du hast gesehen oder gehört. Du hast auf jeden Fall wahrgenommen, Jesus ist nicht ein Dogma aus einem Lehrbuch. Jesus ist eine Person, die lebendig ist und die sich mir vorgestellt hat, wie auch immer und mit der ich rede und die ich liebe und für die ich lebe und Jesus in meinem Leben. Und wenn du dieses Geschenk hast und das haben wir ja, und ich möchte mal sagen, wenn hier heute jemand ist, der sagt, ich habe das nicht, dann herzliche Einladung, komm doch nach dem Gottesdienst zu mir. Ich würde gern mit dir reden, ich würde gern für dich beten und vielleicht schenkt Gott es dir heute. Er hat es mir geschenkt, obwohl ich es nicht verdient hatte, obwohl ich hier gar nicht toll sagen kann, habe ich gut hingekriegt. Jesus hat mir das geschenkt und er hat das vielen von uns geschenkt. Und ich würde gern mit dir beten, dass er es dir schenkt. Wenn das also ist, so ist, dass wir Jesus gesehen haben, dann haben wir etwas, wo Jesus sagt, erzähl das anderen. Sag das anderen. Das Evangelium, diese gute Nachricht von Jesus, schreibt Gott nicht an den Himmel. Er sendet auch nicht Myriaden oder auch nicht tausend oder so Engel aus und sagt, okay, Strategie, tausend Engel nach Krefeld, um jetzt allen Menschen zu sagen, dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist. Nein, macht Gott nicht. Vielleicht Ausnahmen mal. Wir hören das so aus der arabischen Welt und so, dass es Ausnahmen gibt. Aber Gottes Weg, das Evangelium zu verbreiten, ist durch die Menschen, die ihn gesehen haben. Schlicht und ergreifend. Es ist auch nicht durch Pastoren. Hoffentlich auch durch Pastoren, ja. Ich hatte jetzt, vorletzte Woche war das, meine Frau hatte die gute Idee, dass wir ein paar gute Traktate, also gute Traktate, es gibt auch schlechte, ein anderes Thema, aber gute Traktate haben wir ein paar bereit liegen bei uns an der Eingangstür. Und vor 2-3 Wochen war das so unser Paketbote, den kennt man ja auch schon so ein bisschen. Da war irgendwie ein guter Moment und dann haben wir eben das geschenkt. Und ich habe ihm spontan auch noch ein Buch geschenkt, also das Buch, was ich geschrieben habe. Und das ist natürlich spannend, sowas. Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was der glaubt, was der denkt. Ich kenne ihn nur als den relativ freundlichen Paketboten. Auch weil wir auch oft Pakete annehmen von den Nachbarn und so. Da freut er sich natürlich, dass wir die annehmen. Das erleichtert ihm die Arbeit. Und jetzt habe ich auch gedacht, mal sehen, was passiert. Wie wird das sein, wenn er wiederkommt? Ist er dann so distanziert? So, was sind das denn für komische Leute? Aber seitdem ist er noch freundlicher. Ja, ist noch freundlicher. So, ich kann jetzt hier nicht berichten und er hat so direkt Jesus aufgenommen, ist alles noch gar nicht. Aber ich dachte, es ist eine Möglichkeit mal, etwas mitzuteilen, etwas zu zeigen. Hallo, wir sind Christen, wir glauben an Jesus. Das ist der Hauptweg, auf dem das Evangelium verbreitet wird. Und wir haben, das spüren wir, dass unsere Kultur, unsere Gesellschaft in dem Sinne nicht christlich ist. Das spüren wir besonders an diesem Punkt, weil wir doch alle mehr oder weniger diese Scham kennen, dieses Eingeschüchtertsein, dieses, außer ich sag mal so den 5-10% Evangelisten in unserer Mitte, denen das total leicht fällt, die, boah, was gibt Schöneres, als anderen von Jesus zu erzählen, die gibt's auch, aber so die allermeisten sind doch immer so ein bisschen so abgebremst, ich auch, so, weil es ist nicht in, es ist nicht schick, ist nicht cool. Ja? Cool ist, ich habe ein iPhone, das ist cool, ne? Da kannst du Leuten, ich habe ein iPhone, ja, cool. Bis auf die anderen, die Apple jetzt doof finden, aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber von Jesus weitersagen, erzählen, die Maria hat es gemacht. Die hat das erzählt. Was hat sie denn erzählt? Ja, die musste nicht Theologie studieren, die hat erzählt, was die mit Jesus erlebt hat. Die hat erzählt, ich habe Jesus gesehen und das hat er mir gesagt. So, und jetzt komme ich zum letzten Gedanken. Die Maria macht das und jetzt mal ein bisschen Bibelquiz. Was hat sie dann erlebt? Weiß das gerade? Okay, ja, das ist, was früher bei ihr passiert war. Aber was passiert denn? Sie macht das ja. Das steht, glaube ich, in einem anderen Evangelium. Sie geht ja dann zu den Brüdern und sagt, ich habe den Herrn gesehen. Und wie reagieren die? Die glauben nicht. So ist das. Die glauben das nicht. Kannst du dir das vorstellen? Wie hat Maria sich da gefühlt? Weiß ich nicht, steht nicht da. Aber schon krass. Hey Leute, ich habe Jesus gesehen. Ich habe Jesus gesehen. Ich weiß ja nicht. Das ist doch die Reaktion, die wir ernten, wenn wir von Jesus erzählen. Nicht immer, aber das ist das Klima, in dem wir leben. So. Das ist auch so ein extremer Jesus-Typ, oder was? Das ist das Klima, in dem wir leben. Aber Maria hat das gemacht. So, was will ich damit sagen? Ich habe hier ein paar Samenkörner mitgebracht. Die verteile ich jetzt auch nicht, die sind ultra klein. Das sind einfach Rasensamen, ja. Die habe ich deswegen kaufen müssen letzten Sommer, weil wir so einen unangenehmen Maulwurf haben. Und da muss ich immer da die Hügel abtragen und dann die neu einsäen. und hoffen, dass dann da wieder Gras wächst, weil es macht keinen Spaß, Rasen zu mähen, wenn du lauter solche Erdhaufen hast. Einige nicken, die kennen das. So, wenn ich diese Rasensamen da rein tue, und gucke ich ja auch, und wie ist das Wetter, und ein bisschen gießen und so. Und dann gucke ich manchmal so aus meinem Wohnzimmer und denke so, oh Mist, jetzt ist das schon wieder ein Rabe oder irgendein Vogel. Die mögen das ja. Dann sind die genau da und picken da. Ja. Gut, ich muss sagen, ich streue kräftig aus. Ich bin jetzt kein Fachmann, ich weiß nicht, ob das falsch ist, aber ich tue viele Samenkörner da rein. Und das wächst dann auch irgendwann. Ist auch übrigens nicht direkt, das wissen wir ja. Ne? Also Samenkorn rein kann man nicht sagen, ich gucke mal nach einer Stunde, oh, gar nichts gewachsen ist das denn. Funktioniert nicht. So ist ja heute die Zeit. Und hat das funktioniert? Hat nicht funktioniert. So, wie ist das? Maria von Magdala erzählt von Jesus, ich habe den Herrn gesehen, und sie streut ein Samenkorn aus. Die Wahrheit, das Wort Gottes, sie streut das aus. Und sie erlebt Skeptizismus. Was erlebt sie? Was erleben wir? Ich möchte uns ermutigen, weil der Same muss ausgestreut werden. Wenn du Rasen haben willst, musst du Samen ausstreuen. Ist so. Wenn du willst, dass sich Krefeld ändert oder wo du lebst, wenn du willst, dass deine Nachbarschaft sich ändert, wo du wohnst, wenn du möchtest, dass es am Arbeitsplatz sich was ändert, dann musst du den Samen ausstreuen. Da musst du sagen, ich glaube, Jesus lebt. Oder am besten noch, ich hatte echt ein Problem, ich habe gebetet und Jesus hat mir geholfen. So ganz nüchtern, so ganz einfach, so ganz schlicht. Und dann guck mal, was passiert. Ich kann nur sagen, wenn du es nicht tust, wie kannst du erwarten, dass was wächst? Ja, ich kann ja nicht in meinem Wohnzimmer sitzen und denken, Herr, dieser blöde Maulwurf, lass Rasen wachsen. Aber ich sag mal, wir sind manchmal so als Christen. Wir beten, Herr, schenk Erweckung. Heißblütige Gebete in den Gemeindehäusern. Ist gut. Ist gut. Aber das muss Hand in Hand gehen, dass wir von Jesus erzählen. Hand in Hand. Gebet und von Jesus erzählen. Und dann ernten wir Ablehnung und glaube ich nicht. Und doch werden wir auch erleben, dass manches Samenkorn aufgeht. Ich weiß, das ist jetzt gerade ein bisschen der anstrengendste Teil dieser Predigt. Ich bin da voll mit drin. Ich bin nicht der mutige Evangelist, der überall immer allen von Jesus erzählt. Aber ich möchte uns ermutigen, dass wir es einfach tun. Du kannst auch einladen zu unserem Gottesdienst. Einladen in deine Kleingruppe. Es gibt viele Möglichkeiten. Lasst uns davon Gebrauch machen, lasst uns von Jesus erzählen. Ich hatte ein Problem, er hat mir geholfen. Es gibt ihn wirklich. Amen. Gut, dann bitte ich euch aufzustehen. Lasst uns noch gemeinsam ein Lied singen.